Mama la Papp, der Podcast von und mit Nicole Nötzel.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mama la Papp. Heute freue ich mich auf Ina und Stefan. Sie sind 52 und 56 und sie haben eine wunderbare Tochter, die ist gerade 9 geworden. Und heute sprechen wir über ein Thema, dass, wenn es in Familien passiert, das Leben total auf den Kopf stellt und sehr, sehr vieles verändert und mit dem man erstmal lernen muss, umzugehen. Wir sprechen heute über das Thema, wenn das Kind sehr krank wird, so dass das Leben unter Umständen sogar in Gefahr ist. Und ich habe gerade gesagt, Rosa hat gerade ihren Geburtstag gefeiert, sie ist 9. Sie ist aber als gesundes Kind auf die Welt gekommen, fit und gesund, ist zur Schule gekommen, alles war gut. Wann war für euch der Moment da, wo ihr gemerkt habt, etwas ist vielleicht, stimmt nicht, sie ist krank oder irgendwas, wann war so der Moment für euch, wo ihr gemerkt habt, irgendwas ist nicht gut?
Ein Tag vor dem Urlaub. Wir wollten eigentlich in Urlaub fahren und das Kind war zwischendrin krank, aber bei uns darf ein Kind auch krank sein. Und als er dann echt sehr schlapp nach Hause kam, und habe ich dann zum Stefan gesagt, bitte geh doch nochmal sicherheitshalber zum Arzt, weil wir wollten, das war Donnerstagnachmittag und wir wollten Freitag in die Osterferien starten. Und bis dahin wussten wir von nichts.
Ich bin mit ihr dann nochmal zum Kinderarzt. Und wir hatten darum gebeten, weil ich war die Woche vorher schon mal mit ihr dort, war ich alles in Ordnung. Aber wir hatten überlegt, ein Blutbild machen zu lassen, einfach Blut abnehmen, und haben bisher eigentlich nie gemacht. Und dann wollte er sich eigentlich am folgenden Tag melden, rief aber abends, wann war es, gegen
Viertel von neun
bei dir an, genau.
Auf der Arbeit hat er mich erwischt.
Genau, und sagte, wir sollten auf jeden Fall am folgenden Tag ins Krankenhaus, weil der HB war bei 5.
Das bedeutet?
Das wussten wir auch nicht. Das wussten wir nicht. Du bist dann direkt nach Hause gekommen und hast aber auch direkt einige Freunde kontaktiert.
Ja, ich muss dazu sagen, wir wohnen hier in der Gegend, die wimmelt von Ärzten, weil hier ja zahlreiche Krankenhäuser in der Nachbarschaft sind. Und da wir eine wirklich ausgesprochen gute Nachbarschaft haben, war das jetzt kein Thema, mal anzurufen und zu sagen, uns hat gerade der Kinderarzt angerufen und hat gesagt, die Rosa hätte ein HB von 5. Da wussten wir auch noch nicht, was das heißt. Die lag eigentlich schon im Bett. Ich war auf dem Weg nach Hause und dann habe ich gesagt, der Arzt hat gesagt, wir sollen morgen ins Krankenhaus gehen, in die Hämatologie. Da wusste ich auch noch überhaupt nicht, was eine Hämatologie überhaupt ist. Und da haben alle sofort gesagt, nein, nicht morgen, sofort. Jetzt. Mhm. Sofort.
Ja.
Ui. Mhm. Und ein Freund von uns, auch Arzt, hat gesagt, du bist ja noch nicht zu Hause. Ich fahre da jetzt hin, ich hole den Stefan und die Rosa und ich fahre die ins Krankenhaus. Und ich so, nee, ich möchte schon mit. Und ich war dann so 20 Minuten später zu Hause. Und dann hat uns eine befreundete Nachbarin, die auch Ärztin ist, hat uns mit unserem Auto ins Krankenhaus gefahren.
Ja, genau. Dann, das war 10:30. Ja. Und dann in der Notaufnahme ging es auch ziemlich schnell dann zur Sache. Dann haben sie wohl auch nochmal Blut abgenommen, Blutbild gemacht. Dann konnte aber nur einer von uns mit rein.
Genau, es ist alles ja auch noch in der Corona-Zeit.
Genau, es war jetzt im Frühjahr halt. Mhm. Und da war alles noch beschränkt. Also ich bin dann, habe erst eine Zeit lang noch gewartet, aber bin dann nach Hause gefahren und Ina ist da mit Rosa da geblieben.
Was haben euch eure Bekannten erklärt? Was war so dringend? Warum musstet ihr heute noch, also an demselben Tag noch ins Krankenhaus?
Weil ein gesundes Kind hat einen Hämoglobinwert von 15 und die Rosa hatte 5. Und alles um 5 und unten drunter wird dann lebensbedrohlich.
Also 4 wäre dann letal, wurde uns erklärt.
Also tödlich.
Also Rosa war ungewöhnlich müde.
Mhm.
Und als du abends kamst, wollte das Kind auch gar nicht mehr los. Also ich war so müde und du sagtest dann noch, nee, wenn wir jetzt nicht... Ich habe erst mal überlegt, ja komm, lass das Kind ausschlafen und die muss ich ein bisschen erholen. Und du sagst, nee, du hattest das Gefühl, dass wenn sie jetzt einschläft, wacht sie nicht mehr auf.
Das kann also passieren, das tatsächlich, ohne dass man vorher etwas merkt.
Ja, das wäre jetzt Intuition, also quasi mütterliche Intuition. Und dann sind wir halt los und genau.
Ja. Okay, genau. Höchste Eisenbahn ins Krankenhaus.
Ja.
Dann hattet ihr sehr wahrscheinlich auch schon nicht mehr ein gutes Gefühl, ins Krankenhaus zu fahren.
Nee, das war okay. Es wurde uns ja geholfen. Also insofern.
Okay.
Ja.
Musstet ihr da bleiben über Nacht?
Ja.
Ja, ja.
Ja, die haben uns gar nicht mehr nach Hause gelassen.
Okay.
Rundum-Untersuchung gemacht, wie gesagt, aufs Blutbild gewartet. Und der Arzt am nächsten Tag, also eigentlich genau nicht, sollte dann direkt am nächsten Tag eine Knochenmarkspunktion gemacht werden, um herauszufinden, woran es liegt.
Mhm.
Und aber basiert auf dem Blutbild, sagte der zuständige Arzt an dem Wochenende, meinte er, nee, es ist nicht so dringend, können wir am Montag machen.
Jetzt muss man dazu sagen, währenddessen war ich mit Rosa ja im Krankenhaus geblieben und hatte zu den Ärztinnen vor Ort gesagt, hier bitte, egal wann ihr den Wert bekommt, ne, die ersten Untersuchungsergebnisse, bitte sagt Bescheid. Und die haben mich dann nachts um 12:30 geweckt. Ne? Und ja, dann.
Ja. Was kann man machen, damit der Hämoglobinwert steigt?
Rosa hat dann erstmal eine Transfusion bekommen.
Bluttransfusion,
genau. Einfach um das ein bisschen zu stabilisieren. Das ging auch wieder in die Höhe. Und es gab verschiedene Verdachtsmomente, beziehungsweise es hätte jetzt viel sein können, von Leukämie bis einer Virusinfektion, die das vielleicht senkt. Und das sollte halt rausgefunden werden durch diese Punktion. Und zwischendurch, wie gesagt, hat sie erstmal die Transfusion bekommen, ich glaube in der Nacht noch. Ne?
Genau.
Und um das, wie gesagt, zu stabilisieren.
Ja.
Dann ist der HB-Wert ist gestiegen, aber sagt er halt im Laufe der Zeit immer wieder ab, wenn dann halt nicht der Körper nicht selber produziert.
Genau, das wollte ich gerade sagen. Das ist halt wichtig, das muss man verstehen, dass der eigene Körper das nicht mehr produzieren kann. Man kann das eine Weile substituieren, aber das geht natürlich nicht auf Dauer.
Das heißt, du hast in der Nacht noch erfahren, also du wurdest noch geweckt, erste Maßnahmen wurden ergriffen im Krankenhaus. Dann war aber schon längst klar, der Urlaub wird nichts, also wir können nicht in die Ferien fahren. Wie lange hat es für euch gedauert, bis die Ärzte euch eine Diagnose geben konnten und sagen konnten, es ist dieser und jener Grund?
Also es gab eine Vermutung schon in der Nacht, weil die Werte alles darauf hingedeutet haben. Und gleichzeitig hatten wir auf der Station, wo wir untergebracht waren, das war echt total nett, wir haben großes Glück gehabt, auf der Station zu landen, weil da sehr mütterliche und sehr nette Schwestern waren. Und die haben gesagt, Mann, warte doch erstmal ab. Also wir kennen dieses Bild auch mit einer ganz normalen Virusinfektion. Das könnte es auch sein. Deshalb wartet erstmal ab. Und das mussten wir dann ziemlich lange, ehrlich gesagt.
2 Wochen.
Ja.
Ja. Boah, 2 Wochen.
Ja, also die Probe, es wurde dann eigentlich sollte dann am folgenden Montag die Probe entnommen werden, aber ich glaube, es wurde nochmal verschoben, weil auf den Dienstag, glaube ich, Dienstag wurde die Probe genommen. Und dann wird so verfahren, dass vor Ort im Labor werden die Proben untersucht, aber bei verschiedenen Verdachtsmomenten wird es dann noch deutschlandweit verschickt, unter anderem nach Freiburg und nach Berlin. Also in Freiburg liegt wo so ein, gibt's wo so ein Zentrum, die dann genau das alles auswerten. Und auf die Ergebnisse muss man also knapp 2 Wochen warten.
Ja. Was habt ihr Rosa erklärt, warum sie jetzt im Krankenhaus ist und warum sie... Der Hund macht die Tür auf. Vielleicht kommt noch ein neuer Gast. Was habt ihr Rosa erklärt, warum ihr jetzt hier seid und was erklärt werden muss?
Wir haben es ja eigentlich so kommuniziert, wie sich die Lage für uns auch darstellte, dass wir erstmal nicht wissen, dass mit dem Blut irgendwas nicht okay ist und dass wir jetzt, dass wir ein bisschen untersuchen, dass sie erstmal was untersuchen müssen und erstmal gucken müssen. Und dass wir auf die Ergebnisse warten. Das war dann, wir durften aber auch dann an den Dienstag durfte der wieder nach Hause, weil ihr Zustand soweit stabilisiert war, dass das möglich war. Das war dann auch die Woche vor Ostern. Und es wurde schon gesagt, dass wir so ein bisschen, auch um Infektionen zu vermeiden, so ein bisschen separieren.
Mhm.
Aber jetzt muss man dazu sagen, dass in der Nacht, als wir eingeliefert wurden, also da war ich natürlich auch irgendwie total erschüttert, weil ich, also wir wussten ja überhaupt nicht, was los ist, ne? Und wir haben eine wirklich besondere Tochter, das muss man echt sagen, ne? Also das vermuten ja alle Eltern immer von ihren Kindern, aber die ist schon echt speziell, ne? Und die sagte nämlich in dieser Nacht, als wir eingeschlafen oder beim Einschlafen waren, sagte sie, Mama, und morgen scheint wieder die Sonne. Mhm. Und so ist die. Mhm. Also die ist das Ganze echt positiv angegangen. Ne? Mhm. Und jetzt, als wir die nach diesen 10 Tagen, ich hake da jetzt mal ein, weil ich ja gerade mit dem Hund raus war, mhm. Ich weiß nicht, was du jetzt gerade gesagt hast, aber nach diesen 10 Tagen und als die Diagnose kam, hat die Rosa uns irgendwann oder mich gefragt, Mama, werde ich wieder gesund? Na? Mhm. Und dann habe ich einmal so in mich reingespürt, weil ich wollte ihr auch eine ehrliche Antwort geben. Mhm. Ne? Und das fühlte sich aber wirklich danach an. Also ich konnte ihr offen und ehrlich ins Gesicht gucken und konnte sagen, ja, Rosa, du wirst wieder gesund, aber es wird ein langer Weg. Mhm.
Konnte sie mit der Antwort gut umgehen?
Ja.
Ja.
Mhm. Ja. Ja. Weil wir vertrauen einander und sie hat mich gefragt, werde ich wieder gesund? Und ich habe ihr ehrlich geantwortet.
Wie haben euch denn die Ärzte das, die Diagnose mitgeteilt? Also was ist die Diagnose und was musste dann quasi passieren? Also was haben euch die Ärzte gesagt? Wie war der Moment für euch? Haben die euch das gut beigebracht? So, wie war das?
Ich finde, wir haben großes Glück gehabt, weil mittlerweile, also wir sind sehr naiv in diese ganze Krankengeschichte rein, ne? Und beide ja ganz freundliche und zugewandte Menschen und sind dementsprechend den Leuten auch begegnet und haben mittlerweile gelernt, es gibt solche und solche auch im Krankenhaus. Und wir hatten jetzt wirklich das große Glück, dass uns ein Arzt mit der Diagnose konfrontiert hat, der wirklich, das ist ein ganz mitfühlender und ganz freundlicher Mensch.
Und der hat auch so ein Einfühlungsvermögen.
Mhm. Ja, und das ist nicht immer so. Mhm. Und aber in diesem Fall war das so. Und nachdem wir die Diagnose erhalten haben, habe ich dann einfach gesagt, sie haben das uns so gut erklärt. Ich möchte Sie bitten, kommen Sie jetzt bitte nochmal mit und sagen Sie es der Rosa genauso, wie Sie es uns gesagt haben. Mhm. Und das ist jetzt einer von denen, die da echt viel zu tun haben. Und der hat sich aber die Zeit genommen und ist mit ans Bett gegangen und hat sich da hingesetzt und hat ihr das erklärt.
Und die Frage, ob sie wieder gesund wird, die hat sie dir danach gestellt?
Da muss ich jetzt echt überlegen, das weiß ich gar nicht. Aber ich vermute es fast, weil das legt es ja nah, ne? Weil da klar war, da muss was gemacht werden.
Dann hattet ihr die Diagnose, also ihr wusstet, warum ist unser Kind so müde gewesen, warum sind die Blutwerte so schnell. Man hat also eine Erklärung, das ist erstmal gut. Gleichzeitig aber muss jetzt ein Plan her. Ja. Wie kriegen wir das wieder in den Griff?
Ja, der Plan wurde uns dann bei dem Gespräch auch direkt mitgeliefert. Mhm. Also was jetzt die weitere Verfahrensweise ist, also die Diagnose war MDS mit Verdacht auf AML.
Sagt mir nichts.
Uns sagt das auch nicht. MDS, das ist myelodysplastisches Syndrom. Mhm. Das ist eine Veränderung in den Blutzellen. Mhm. Da werden Zellen produziert im Knochenmark, die da nicht hingehören. Nicht zwangsläufig bösartig primär, aber halt veränderte Zellen. Mhm. Und die verdrängen halt alle gesunden Zellen. Und das hat halt bedingt, dass halt verschiedene Blutwerte, unter anderem halt auch der HB-Wert, gesunken sind. Mhm. Und die einzige Möglichkeit, das halt zu behandeln oder in dem Zustand, in der Situation, wie sich das Blutbild oder die Knochenmarksprobe darstellte, die einzige Möglichkeit, das zu behandeln, war eine Knochenmarkstransplantation. Mhm. Genau, und das war dann der Plan.
Also sprich, die Diagnose hat die Behandlung vorgegeben. Da gab es jetzt nicht großartig irgendwas zu entscheiden.
Der Plan war dann klar.
Der Plan war klar und der Plan hieß Leben.
Ja. Mhm. Ja?
Und um zu leben, brauchtet ihr Knochenmark, einen passenden Spender.
Mhm. Genau.
So, was hat man euch gesagt? Wie schnell geht das normalerweise? Wie einfach oder schwer ist das? Wie waren so die ersten Gedanken dazu?
Ich finde, ganz ehrlich, ich glaube, wir sind untypisch, was sowas angeht. Weil wir haben keine Statistiken erhoben. Ich bin die Einzige, also du hast ja dich ein bisschen belesen, ja, ich bin die Einzige, die nicht gegoogelt hat, die nichts gelesen hat. Ich habe nichts gefragt, weil ich gesagt habe, wenn ich jetzt anfange zu fragen, dann kommen zu den Sorgen noch die Ängste.
Ja.
Ich musste hier teilweise die Nachbarschaft ausbremsen, weil die natürlich total Anteil genommen haben, sich unfassbar gut informiert haben. Und ich so, Leute, bitte fragt mich das nicht. Ich kann euch die Antwort nicht geben.
Das heißt, du hast ganz bewusst eine Entscheidung getroffen, die Zeit, die jetzt kommt, braucht definitiv ganz wichtig positive Energie und positive Grundstimmung für mich. Und deswegen lasse ich die Information weg, weil das könnte mich gefährden, damit ich nicht stark genug bin.
Ich habe das nicht reflektiert.
Okay.
Also das ist halt einfach unser Job. Also ich bin die Mama von der Rosa und mein Job ist, sie zu unterstützen. Und, oder?
Ja.
Also dein Nein natürlich als Papa auch.
Das meinen das. Also ich habe mich belesen, ich habe mich informiert, aber ich wusste, das verläuft alles gut. Also es war, ist auch keine bewusste Entscheidung, dass wir jetzt positiv denken, handeln, agieren müssen, sondern es war einfach so.
So seid ihr.
Ja. Ich glaube schon, ja.
Aber ich, wie gesagt, ich ist jetzt nicht zu erklären, aber ich wusste, es wäre gut. Es verläuft alles gut und ja. Und so sind wir halt an die Sache rangegangen. Und dann haben wir auch nicht geschaut, was vor uns liegt, sondern wir sind dann Tag für Tag, Schritt für Schritt den Weg gegangen und hatten dabei aber auch unfassbar viel und große und umfassende Unterstützung, muss man dazu sagen. Also wir waren jetzt absolut nicht alleine.
Nee. Alleine damit meint ihr zum Beispiel also Gemeinschaft, Freunde, Nachbarn, helfende Hände, so?
Ja, alle. Ich weiß, hier ein Cousin von Stefan sagte, ja, ihr müsst uns ja jetzt nicht informieren, wir stehen ja nur so in der zweiten Reihe. Und dann habe ich gesagt, bei uns gibt es keine zweite Reihe. Ich sag euch mal, wie das geht. Die Rosa ist in der Mitte. Wir stehen um die Rosa. Und ihr steht um uns. Wir hatten nicht eine Sekunde das Gefühl, allein zu sein.
Ja.
Nicht eine Sekunde, wirklich. Und sind komplett durch diese Zeit getragen worden. Und auch von Menschen, die wir gar nicht kennen.
Der Hund macht wieder die Tür auf. Ihr seid aber beliebt.
Gute Frage. Ja.
Aber trotzdem hieß es schon, wir brauchen Knochenmarkspender. Ja, genau. Wir müssen jetzt warten. Also wir gucken jetzt mal, was die Karteien so hergeben. Da gibt es ja eine zentrale Kartei. Und dann habt ihr geguckt, gut, dann wir warten, bis einer kommt.
Ja.
Habt ihr ein unendliches Zeitfenster gehabt oder haben die Ärzte gesagt, es wäre gut, wenn es in den nächsten so und so Wochen oder wie auch immer?
Je früher natürlich, desto besser. Wir haben später erfahren, dass es unter Umständen Fälle gibt, die Monate bis Jahre waren. Und man kann auch dieses Verfahren der Bluttransfusion wohl nicht bis Ultimo fortführen, weil immer stellen sich beim Körper als des Empfängers stellt allergische Reaktionen oder ähnliches ein. Also es weist keine Optionen auf. Aber gut, die Ärzte haben uns halt erklärt, da gibt es Karteien, es gibt Register, die sind international vernetzt. Es kann gut sein, dass der Spender irgendwo aus, keine Ahnung woher kommt, Australien oder sonst woher. Aber eine Nachbarin von uns hat sich dann direkt hingesetzt und hat gesagt, wir starten einmal eine Aktion. Wir rufen einfach, wir machen Plakat und rufen zur Spende auf.
Das war hier im Stadtteil unübersehbar. Also Plakate in Cafés, an Säulen. Mhm. Es gab ein riesiges Graffiti mit Rosa, Aufruf zur Spende. Es war in der Zeitung, es war wirklich sehr, also man konnte, wer Rosa vorher nicht kannte, der kannte sie dann.
Ja, also das ging ja auch weit über die Grenzen hinaus, ne? Also im Theater in Karlsruhe gab es Aufrufe, es hingen also lange, lange Zeit für die DKMS Aufrufe. Das Theater in Frankfurt hat aufgerufen zum Spenden Und ich habe immer Sorge, wenn wir jetzt anfangen aufzuzählen, meine größte Sorge ist, dass wir jemanden vergessen, weil wir so unfassbar viele Unterstützungen hatten. Ne? Also es wurden Karten gedruckt, es gab Konzerte. Meine Kollegen zum Beispiel aus der Musikschule in Dortmund, wo ich auch unterrichte, die haben es über den kompletten Verteiler der Stadt Dortmund laufen lassen. Ne? Viele Kirchengemeinden haben es. Also mein Papa war Pfarrer in Limburg an der Lahn. Und was ich überhaupt nicht wusste, die hatten es da im Gemeindebrief. Mhm. Also alle haben mit unterstützt. Mhm. In Schweden, also meine Mama kam aus Schweden, die Rosa hat eine schwedische Oma. Und dann gab es den Aufruf auf Schwedisch und der wurde über Facebook geteilt. Und wir haben schon so gescherzt, haben gesagt, vielleicht kommt jemand aus dem schwedischen Königshaus und spendet. Hätten wir auch lustig gefunden.
Wäre schön gewesen, ne?
Ja. Also nicht aus Schweden, also es ging, diesen Aufruf haben dann Freunde von uns übersetzen lassen auf Französische, aus Spanische, Türkische, Italienisch, Kurdisch, Arabisch, also es hat, ich bringe euch weite Kreise gezogen.
Und dieses Engagement hat auch letztendlich alles zusammen hat dazu geführt, dass es zwei Spender gab. Ne, dass das, glaube ich, zwei Spender, mögliche Spender für Rosa in Frage kamen. Ja. Wie lange hat das ungefähr gedauert vom Aufruf bis die Spender waren da?
Es ging relativ schnell. Es war, ging ungewöhnlich schnell. Also es war, glaube ich, es hat knapp einen Monat gedauert. Da hatten die Nachricht erst mit Vorbehalt, wir halten ja eventuell zwei Spender. Mhm. Da mussten, es musste erst noch abgeglichen werden, ob die überhaupt noch zur Verfügung stehen. Und dann mussten weitere Untersuchungen gemacht werden, ob es wirklich dann passt und
ob die Spender gesund sind,
ob die noch wollen.
Ja, und,
aber es hat sich dann ziemlich schnell herausgestellt und ja, da war natürlich die Freude groß.
Trotzdem eine kurze Frage zum praktischen Leben dazwischen. Also wir brauchen den Spender, wir warten auf den Spender, das Warten kann schwierig sein. Und das Leben muss sich ja auch ändern, weil Rosa durfte zum Beispiel dann in dieser Zeit nicht mehr zur Schule, wir leben immer noch in der Corona-Zeit. So, also was hat sich praktisch für euren Alltag dadurch verändert? Wie sahen eure Tage dann aus?
Eigentlich so wie immer, ne?
So wie immer eigentlich.
Ja, also wir haben es uns schön gemacht. Wir hatten ja jetzt Zeit, ne? Gebastelt, gemalt.
Wir Hausaufgaben haben, gemacht?
Zwischendurch haben wir auch Hausaufgaben gemacht. Wir haben den großen Vorteil, dass wir es echt dadurch, dass wir ja beide auch freiberuflich tätig sind, unter anderem, dass wir es gewohnt sind, viel Zeit miteinander zu verbringen. Das heißt, wir mussten uns nicht aneinander gewöhnen. Wir haben es uns einfach schön gemacht. Ne? Also gebacken, gemalt, gelesen, mit dem Hund spazieren. Zwischendrin ist die Zeit natürlich auch immer wieder von Untersuchungen geprägt, das ist klar. Ne? Aber interessanterweise, das fragen ja viele Leute, gab es nicht, also wir wollten natürlich einen Spender finden, wir wussten, dass wir einen finden müssen, aber wir haben da nie dran gezweifelt. Nee. Wir wussten halt noch nicht, wie lange es dauern wird. Mhm.
Ja. Aber wie gesagt, wir waren die ganze Zeit zuversichtlich und wir haben, ja, eigentlich war es für uns klar, es kommt so, wie es kommt. Und,
aber wir haben darauf vertraut, dass es gut kommt.
Dass es gut kommt, ja. Ja, genau.
Mhm. Wie war es für Rosa dann? Also, wollte sie, war das für sie erstmal okay? Dann hab ich halt erstmal Ferien zu Hause. Hat sie ihre Freunde vermisst? Wollte sie schon auch mal raus? Wie war das für sie? Also, wie ist ja für sie das, diese Zeit hier, das Abwarten quasi gewesen? Was ist ihr leicht gefallen, was ist ihr schwer gefallen?
Also sie hat ja jetzt in dem Sinne nicht abgewartet. Ne? Natürlich vermisst sie ihre Freunde. Das muss man ganz klar sagen. Welches damals achtjährige Kind will nicht lieber mit anderen Kindern spielen? Und ich finde, die war erstaunlich langmütig.
Ja.
Wirklich. Die hat das Gemüt von ihrem Papa.
Ich muss dazu sagen, also Rosa ist, also hat gern Menschen um sich, auch was du gerade sagtest, hat natürlich ihre Freunde vermisst, aber Rosa ist, kann sich unheimlich gut selbst beschäftigen. Mhm. Also sie kann stundenlang spielen, auch, zwischendurch machen wir auch was zusammen, aber sie ist auch super drin, sich ja, mit sich selbst zu beschäftigen, oder halt spielen, hören, basteln, malen.
Hat euch irgendwas geholfen? Habt ihr versucht, eine Struktur zu haben, so wie zum Beispiel in der Corona-Zeit, als die Kinder nicht zur Schule gehen durften? Hattet ihr so irgendwie einen festen Ablauf in der Woche und am Wochenende oder so? Oder wusstet ihr, keine Ahnung, wir fangen den Tag so an, dann machen wir Schulaufgaben dann so? Hat euch da irgendwas praktisch geholfen?
Komm, wir haben es wenigstens mal probiert. Ja, wir probieren es
in der Tasche. Also wir sind da, was Strukturen angeht, eher spontan veranlagt. Ja, natürlich, also dass man guckt, die Hausaufgaben müssen gemacht werden und das, wo man sich da auch gelegentlich ein paar Stunden ziehen konnte. Und ansonsten haben wir natürlich immer versucht, so kleine Highlights einzubauen, aber das immer so nach Bedarf und spontan.
Jetzt muss man aber auch noch dazu sagen, dass bis zur Transplantation die Rosa teilweise auch echt schlapp und müde war. Das heißt, also so viele Aktionen machen, das ging natürlich dann auch nicht.
War dieser HB-Wert wieder niedrig dann, oder?
Der sackt natürlich immer wieder ab. Und Rosa hat in der Zeit vor der Transplantation auch noch einige Transfusionen bekommen, ich glaube zwei oder dreimal, dass sie das genau transfundiert werden musste. Meine ich, genau.
Ja, und insofern war so viel Aktivität ja gar nicht möglich. Ne?
Aber trotzdem, innerhalb der vier Wände auch Beschäftigung. Man muss den Tag ja irgendwie auch umkriegen quasi. Ne?
Oh, also ich weiß auch nicht, was wir so gemacht haben.
Auf einmal war der Tag wieder vorbei.
Wir können echt den ganzen Tag hier rumbrasseln und irgendwie ist ja dann ist eben gut. Hier wird gekocht, da wird ein Tee getrunken, da wird was gehört. Also wir fallen uns wenig auf die Nerven, oder?
Echt? Ja. Ne? Ja. Wie Ina gerade schon sagte, also wir sind ja gewohnt, auch von zu Hause zu arbeiten und auch das war viel Zeit auch hier arbeitsmäßig zu Hause verbringen.
Das ist auch noch eine gute Frage, die mir gerade im Kopf kommt. Wie hat sich euer Arbeitsleben in der Zeit verändert? Hatte es Einfluss?
Ja,
definitiv.
Ja.
Also Konzerte waren eigentlich nicht mehr möglich. Und als das am Unterricht auf dem Plan stand, so weit es ging, haben wir das ja entweder abgesagt, also ich habe viel abgesagt und den Rest haben wir online machen dürfen. Und da haben auch alle Schüler, Eltern, Schüler echt super reagiert und das mitgetragen.
Und jetzt muss man aber echt dazu sagen, also wir haben ja hier in der Nachbarschaft auch ein Team, was aktiv ist bei so einem Verein, der nennt sich Helfen bewegt. Und die hatten gefragt, dürfen wir denn für euch werben und dürfen wir Spenden aufrufen? Und dann habe ich anfangs noch gesagt, nee, bitte nicht. Es ist mir echt unangenehm, hier die Nachbarschaft anzupumpen. Ne? Und dann haben sie gesagt, nee, aber ihr werdet merken, es kommt eine Zeit, wo ihr es brauchen könnt. Ne? Und da so weit waren wir aber noch gar nicht. Da hat man doch überhaupt nicht drüber nachgedacht. Aber de facto ist es jetzt wirklich so, dass wir diesem Verein Helfen bewegt, wirklich dankbar sind. Ne? Weil Stefan, der viele Sachen als Honorartätigkeit hat, die dann wegbrechen und wo dann auch ersatzlos das wegbricht und auch nicht fortgesetzt wird, das Projekt. Oder wir haben einfach wirklich einiges an Anfragen absagen müssen, beziehungsweise ablehnen müssen für Konzerte, weil wir nicht uns in eine Kirche setzen können und dann sitzt da ein 60-Mann-Orchester und 60, 80 Leute im Chor plus Publikum und das heißt, wir haben da einfach keine Einnahmen gehabt in der Zeit. Ne?
Ja, also auch eine krasse Veränderung.
In der Tat, ja. Also wie gesagt, also im Prinzip so zwei Drittel unserer Tätigkeiten sind weggebrochen, also keine Konzerte, weil wir durften nichts importieren, also keinen Schnupfen, gar nichts. Und
also ich habe ja auch noch eine Anstellung an der Musikschule und das habe ich dann quasi, das mache ich online, ne? Weil das auch anders nicht ging. Das haben auch die Ärzte vorher gesagt, hier, ihr könnt natürlich nicht die Rosa nicht in die Schule schicken, aber dann selber durch irgendwelche Schulen gehen. Da ist die Infektionsgefahr einfach zu groß.
Ja. Und da hat euch dann finanziell auf jeden Fall auch die Hilfe des Vereins geholfen.
Ja, definitiv. Und das haben wir am Anfang so völlig falsch eingestellt. Wir haben es ja abgelehnt.
Ja. Ne? Und das ist auch so quasi unbürokratisch. Also man kann die Spende nehmen, man kann das auffangen, sodass man sich dann, dass ihr euch um euer Kind, um das Leben jetzt so quasi kümmern könnt und das Wichtigste läuft.
Ja, sozusagen, dass wir keine existenziellen Sorgen haben und auch, dass wir machen auch teilweise damit dann so therapeutische Sachen für Rosa. Also wir hatten zum Beispiel so ein freies Malen, gibt es hier nach Arno Stern, das hatten wir gebucht, jetzt war sie leider dann krank, ja. Aber das werden wir noch machen, also so, dass wir sagen, was tut der Rosa wirklich gut, was braucht sie, ne? Das heißt, die Sachen können wir damit halt auch ermöglichen.
Ja, uns natürlich auch viele Kosten, die auf uns zukamen, die wir vorher gar nicht kalkuliert haben, also Fallbeispiel Wäschetrockner. Also wir mussten halt im Prinzip Handtücher und ähnliches oder auch Wäsche, Rosas Wäsche, einmal getragen, musste gewaschen werden bei 60 bis 90 Grad. Und alles, was wir an Handtüchern haben, einmal benutzt, dann hatten wir die Wäsche. Mhm. Und genau, das, damit wir überhaupt hinterherkommen, mussten wir uns halt einen Wäschetrockner.
Ja, oder das hört sich so lächerlich an, aber es läppert sich so. Also die Rosa, wir sind ja jetzt noch nicht bei der Zeit in der KMT. Ich weiß nicht, ob wir dir da noch ein bisschen was drüber erzählen sollen. Also nachdem klar war, dass die Rosa eine Knochenmarkspende erhalten muss und nachdem klar war, dass es einen Spender gibt, wurde vorbereitet. Ne? Und für diese Vorbereitung, das muss man sich so vorstellen, im günstigsten Fall kommen die Kinder in Isolationszimmer und dann wird mit einer Chemotherapie einmal das komplette Immunsystem zerstört, also auf Null gesetzt. Und danach kommt der Spender, weil dann quasi der Körper so weit vorbereitet ist, wird die Spende wieder zugeführt. Und dann hofft man natürlich, dass die Spende anwächst. In der Zeit darf aber gar nichts passieren. Ne? Da spricht man von einem Zelltief. Also da hat sie keine eigenen Zellen, da ist gar nichts. Und die anderen sind noch nicht angewachsen und noch nicht produziert. Und das ist eine echt heikle Zeit. Genau. Und dafür hatten wir, deshalb habe ich das jetzt gerade angefangen zu erzählen, brauchst du eine komplette Ausrüstung, weil diese Chemotherapie, die wird irgendwie ausgedünstet, über den Körper ausgeschieden und das ist ja echt ein fieses Zeug. Und da musst du natürlich dann die Rosa auch entsprechend ankleiden. Und nach diesen 6 Wochen, ich mache jetzt mal einen kurzen Sprung, du darfst gerne gleich noch genauer fragen, aber nach diesen 6 Wochen, nachdem wir da wieder draußen waren, hat die Rosa zum Beispiel gesagt, keine T-Shirts, keine Hosen, nichts, was sie da drin hatte, möchte sie mehr anziehen.
Kein Spielzeug?
Nichts.
Ja.
Es sollte alles, sie wollte sich nicht mehr daran erinnern.
Ja, ja. Und dann haben wir gesagt, super, wenn dir das gut tut, ja klar, weg damit. Wir haben es verschenkt an Freunde, wir haben es weitergegeben. Nichts wurde weggeworfen, aber es wurde halt weitergegeben. Aber so eine komplette Ausstattung und wir mussten alles 15 Mal kaufen, weil das ja jedes Mal sofort wieder gewaschen werden musste, dann kann man hochrechnen, wie teuer das ist.
Diese Zeit, also Chemotherapie, hört man immer nur so, ja, kann man gut vertragen, kann man schlecht vertragen. Definitiv ist es ein Stress für den Körper auch. Und du hast es ja auch schon so formuliert, es ist, es zerstört auch gesunde Teile im Körper. Es ist aber unbedingt notwendig, dass dass der Körper in dieser, ja, in diesem Zustand ist, um die neuen Spenden quasi akzeptieren zu können. Wie war das? Wie hat sich Rosa darauf vorbereitet oder ist sie einfach reingegangen und mit ihrer Kraft und hat dann Tag für Tag, also war ihr übel? Hat sie diese Zeit gemeistert? Wie war das für euch?
Also Rosa ist ganz unvoreingenommen jetzt in diese Zeit reingegangen. Ist
ohne Angst auch?
Ohne
Angst. Ja.
Weil wir hatten keine Angst, warum soll Rosa? Also ist da fröhlich reinspaziert in die KMT. Und hat den Laden so ein bisschen da aufgemischt, also eigentlich für gute Stimmung auch gesorgt.
Okay.
Also schwierig, schwierig wurde es ab dem Moment, also so eine Chemo macht ja auch was mit einem, ne? Und die Rosa hat von vornherein klar kommuniziert, was sie braucht und was sie nicht braucht. Und aber wenn man dann als Kind nicht gehört wird, das war so der Punkt, den fanden wir wirklich schwierig, ne? Weil sie zum Beispiel gesagt hat, also die hat unheimlich gut für sich gesorgt. Die hat ganz klar gesagt, nicht mit mir reden, bitte nicht so laut. Und aber natürlich, wir hatten jetzt echt das Pech, dass in der Zeit, wo die Rosa in der KMT war, das muss man vielleicht nochmal sagen, das KMT steht für Knochenmarkstransplantationszentrum, das ist die Intensivstation. Da gibt es 5 Betten für Kinder. Und in der Zeit, als Rosa da drin war, war gerade der Streik an der Uniklinik. Und das heißt, wir hatten einige Pfleger auch da, die gar nicht zu dieser Station gehörten, ne, die dann angelernt wurden oder die normalerweise gar nicht für die Kinder zuständig waren, sondern für die Erwachsenen. Und da haben wir schon gemerkt, da sind wir so ein bisschen in die Mühlen der Schulmedizin geraten, weil die haben zwar gehört, dass wir gesagt haben, bitte nicht so laut, bitte mit dem Kind nicht reden, aber sie haben es nicht gemacht.
Also nicht alle nicht, aber...
Beschreib das nochmal genauer. In der Zeit, wo sie die Chemo bekommen hat, wie lang ungefähr ist das?
Die Chemo dauerte eine Woche. Es war, also chronologisch betrachtet, die kam dienstags, sind wir reingekommen. Mittwochs ging die Chemo los und dann hat man zwei Tage noch nichts gemerkt. Und dann ging es freitags, mittags ging es los, dass Rosa übel wurde und genau sich das erstmal übergeben musste. Und dann auch sich Stück für Stück immer weiter zurückgezogen hat. Die Chemo dauerte gegenüber eine Woche und in der folgenden Woche dann mittwochs, mittwochs und donnerstags wurde die Spende dann transfundiert.
Und in der Zeit, wo es ihr schlecht ging körperlich, da wollte sie einfach grundsätzlich Ruhe haben, man sollte nicht mit ihr reden. Sie hat an Leute angesprochen oder euch angesprochen, wenn sie wollte, aber sie wollte einfach, ihre Kräfte bündeln.
Genau, das hat sie eigentlich
super gemacht.
Ja, das hat sie super gemacht, aber es ist offensichtlich... Ich weiß nicht, wie das mit den anderen Kindern ist. Jeder Mensch ist ja auch anders. Mhm. Aber es war wirklich schwierig offensichtlich. Manche Mitarbeiter waren unfassbar gut. Mhm. Die haben das einfach respektiert. Und andere, denen ist es einfach schwer gefallen. Und die haben halt weitergeredet. Und je mehr geredet wurde, desto mehr Widerstand gab es natürlich. Ja. Und das war wirklich anstrengend. Und
einige haben es auch geflissentlich ignoriert. Mhm. Da muss der Patient funktionieren. Macht das jetzt und quasi nicht so ein Theater. Das war... grenzwertig.
Mhm. Ja.
Und wie gesagt, was Tina gerade sagte, Rosa hat es klar kommuniziert. Sie konnte alles machen, also musste viermal am Tag musste Bilanz gezogen werden, also wurde Blut abgenommen, Urin abgemessen.
Also ganz viel auch gepiekst, abgenommen.
Sie hat
einen Zugang gelegt bekommen, einen sogenannten Proviac. Und da sind dann zwei Schädel dran und da wird halt Blut abgenommen, beziehungsweise werden auch die Transfusionen gegeben. Mhm. Genau. Ja, das wurde relativ bald gemacht, nachdem wir die Diagnose hatten und auch der Plan festgelegt wurde. Da wurde so ein operativer Eingriff unter Narkose und aber ja.
Das macht es halt einfach einfacher.
Ja, dass sie nicht jeden Tag dann gepiekst werden muss oder hat einen Ports an der Vene gelegt.
Und man muss sich aber mal vorstellen, wenn man so eine Chemo hat und man 5-mal, 10-mal, 15-mal am Tag erbrechen muss, weil es einem einfach so schlecht ist, ne? Und weil es einem auch nicht gut geht. Und wenn man dann trotzdem aus dem Bett muss, man muss geduscht werden, man muss gewogen werden, man muss Urinproben abgeben. Natürlich geht es einem nicht gut, natürlich geht es einem schlecht. Und wenn man dann noch die Kraft hat zu sagen, wie es besser gehen könnte und man dann kein Gehör findet, ist es halt einfach schwer. Mhm. Und als Kind ganz besonders. Mhm. Und da waren wir dann auch an einem Punkt als Eltern gefragt, wo wir ganz klar gesagt haben, stopp, bis hierhin und nicht weiter. Mhm. Wir haben dann zum Beispiel einen Zettel an die Tür geklebt, bitte leise oder gar nicht mit dem Kind reden. Es gibt eine Schleuse, weil es sollen ja keine Viren rein. Das heißt, in dieser Schleuse ziehen sich vorher alle Mitarbeiter um. Und wenn ich das gesehen habe und die Schleusentür von außen zu war, bin ich in die Schleuse und habe gesagt, bitte dran denken, das Kind möchte nicht angesprochen werden. Alles, was wir machen konnten, was von den Schwestern nicht gemacht werden musste, haben wir gemacht, um es für Rosa auch ein bisschen leichter zu machen.
Mhm. Ja.
Ja.
Meine große Tochter war in diesem Jahr auch dreimal im Krankenhaus. Bei ihr wurde ein Nierenstein festgestellt. Und wir waren dreimal jeweils 3 Tage. Und in den drei Malen im Krankenhaus hatten wir immer jemanden auf dem Zimmer, also eine andere Familie, wo die Kinder auch sehr schwer erkrankt waren. Das eine Kind war 5 und sie hatte Blutkrebs. Sie hat zum Beispiel auch nicht mit Erwachsenen gesprochen. Also sie hat nur mit meiner Tochter gesprochen. Und die waren auch, das war im März, diese Familie war zum Beispiel auch schon seit Anfang des Jahres im Krankenhaus. Und die hatten auch noch 2 andere Kinder gehabt. Das heißt, die Mutter war immer von Sonntagabend bis Freitagabend im Krankenhaus. Dann wurde sie vom Vater abgelöst am Wochenende, damit die Mutter zu den anderen Kindern konnte. Also ich habe sie nur ein paar Tage beobachtet, aber ich habe gesehen, also 2 Sachen haben mich da sehr beeindruckt. Und das war bei allen Familien, die unterschiedlich waren, die bei uns im Zimmer waren. Das erste war, ich habe gesehen, wie wie Eltern zu Experten werden, was Sachen wie Medikamente, alles Medizinische, was ihr Kind betrifft, werden. Also ich habe auch jedes Mal Situationen mitbekommen, wo die Kinder jeweils ein Medikament bekommen sollten und irgendwelche Werte nicht stimmten beziehungsweise irgendwelche Maßangaben nicht eingehalten wurden. Das heißt, die Eltern mussten zu der Situation, wo es sowieso eine ernste Situation war, immer noch kontrollieren, also konnten sich überhaupt nicht entspannen. So, die machen das schon, sondern irgendwie gar nicht, sondern mussten das immer noch und auch noch dann freundlich ansprechen. Nee, aber der Wert war so, können Sie bitte doch mal nachschauen, weil dann sollte eigentlich nur so und so gegeben werden. Und wir waren dabei, ich habe es gehört. Und dachte so, wow, wo nimmst du denn bitte diese Kraft noch her? Klar, nimmst du sie her, weil du musst dein Kind beschützen, aber so, warum klappt das denn nicht, dass das dann, weiß ich nicht, automatisch läuft? Das war der erste Punkt. Und der zweite Punkt, den ich sehr beeindruckend fand, wie man auch an einem Ort, der natürlich kein Zuhause ist und wo wechselnde, in eurem Fall vielleicht nicht Zimmernachbarn sind, aber fremde Menschen, dass man dann in der Zeit es trotzdem versucht, sich nett zu machen. Und das heißt, nett heißt, dass man als Eltern da auch mies schläft und keine Ahnung, gestört wird und so weiter. Also diese beiden Sachen, habt ihr die, könnt ihr die für euch sagen, ja, trifft auf uns auch zu. Wir sind auch Meister der Medikation und wir wissen auch, wie wir es uns an fiesen Orten irgendwie zu Hause machen können.
Also wenn wir jetzt laut anfangen zu lachen, dann nicht, weil du Quatsch erzählt hast, sondern weil wir das natürlich 1:1 genauso erlebt haben. Also es gab keinen Tag, an dem nicht irgendwas schiefgelaufen ist bei der Rosa in der Behandlung. Wir reden jetzt hier von keinen Lappalien.
Genau.
Dass Medikamentationen zum Beispiel ins Bett gelaufen sind, statt ins Kind. Jetzt wussten wir aber nicht, wie viel ist denn schon in dem Kind drin. Ne? Und wir haben, es ist nur aufgefallen, es war gleich am Anfang, weil Rosa auf einmal sagte, Mama, mein Bett ist so nass. Und dann haben wir mal geguckt, was denn da nicht stimmt. Mhm. Das, was noch gar nicht so schlimm war, dass irgendwelche Hähne nicht aufgedreht waren, so dass dann die Medikamentenzufuhr erstmal nicht gestartet war. Da sagt man dann, ja gut, dann kann man es halt aufdrehen. Und oder das, das haben wir dann bei den Befreundeten, man freundet sich auch mit Familien an, dass dann auf einmal Sondennahrung an einem Dreijährigen landet, die eigentlich für einen Elfjährigen gedacht ist. Solche Sachen, das ist natürlich gefährlich. Oder dass Abstriche von der Rosa im Müll gesucht wurden. Und die ersten Tage waren wir, oder ich zumindest, sehr vertrauensvoll. Und als ich das beobachtet habe, bin ich bei jedem Mal, wenn eine Schwester ankam, habe ich mich mit ans Bett gestellt und die Oberschwester guckte mich irgendwann mal so an und dann habe ich nur gesagt, ganz ehrlich, Sie haben mich hier scharf gestellt. Ich habe Ihnen am Anfang total vertraut, aber jeden Tag passiert hier irgendetwas und jetzt passe ich auf und hier läuft gar nichts mehr, ohne dass ich mit am Bett stehe. Und die Antwort war dann einfach nur, ich würde es genauso machen, wenn es mein Kind wäre. Und aber es ist genau das, was du jetzt gerade beschrieben hast, dass dadurch kommt man ja gar nicht mehr zur Ruhe. Ne? Und das ist das, was es anstrengend macht.
Woran glaubt ihr, liegt das, dass dann diese Fehler passieren jeden Tag? Und wie gesagt, eben nicht bei Lappalien, ich habe mal eine Aspirin zu viel genommen, sondern warum, ist was ist eure Beobachtung, euer Eindruck? Wie kann das sein?
Ich glaube, zum Teil arbeiten die Mitarbeiter wirklich am Limit. Das ist einfach zu wenig Personal. Und das, was man halt ständig hört. Und
ja, Pflegenotstand.
Pflegenotstand, ja. Genau. Und es sind Fehler, die, gut, es gibt Strukturen, die sowas vermeiden sollten, dass solche Fehler passieren. Aber nichtsdestotrotz, wo Menschen arbeiten, passieren Fehler. Auch wenn es halt doppelt und dreifach kontrolliert werden sollte, aber es passiert.
Aber macht einen das nicht wahnsinnig? Also ich glaube, seid ihr da mal ausgeflippt? Habt ihr mal geschrien oder für euch irgendwie gesagt, das kann doch gar nicht sein? Weil Leute, das ist hier wichtig, jetzt hier muss alles sitzen. Jetzt konzentriert euch mal so irgendwie.
Naja, aber schreien bringen.
Nee, das bringt ja nichts.
Du musst super ruhig bleiben. Und ich habe es dann zum Beispiel einfach so gemacht, dass, also wir haben uns ja die Tage bei Rosa geteilt. Ich habe die Visite abgewartet und dann kommt dann ja immer, erst kommt ich sag mal in Anführungsstrichen, ein normaler Arzt. Und dann kommt irgendwann der Herr Professor, Doktor sowieso. Und dann machen die ja auch nochmal eine Visite. Und den habe ich halt abgefangen und habe gesagt, ich würde gerne mit Ihnen sprechen. Und dann sagte er ja, aber Sie hätten noch gar nicht warten müssen. Und dann habe ich gesagt, doch, Ich wollte ihnen in die Augen schauen und wollte das mit ihnen besprechen. Und sie haben gesagt, wir sollen Rückmeldungen geben. Und wenn es sich um ein strukturelles Problem handelt, dann kann es ja sein, dass es in Zimmer 3, 4 und 5 genauso läuft. Und deshalb jede Kleinigkeit, die da schiefgelaufen ist, habe ich immer thematisiert und ich habe mehrere Pfleger angesprochen. Ich habe immer gesagt, bitte, ihr habt hier gleich eure Übergabe, bitte nehmt das mit in die Übergabe. Und ich war ja immer noch da, wenn die Übergabe stattgefunden hatte. Und dann habe ich den nächsten Pfleger von der nächsten Schicht angesprochen und habe quasi kontrolliert, ob das in der Übergabe besprochen wurde. Und ich habe angefangen, eine Liste zu führen mit Datum, Uhrzeit und Name des Arztes und der Schwester und habe am Ende unserer KMT-Zeit um ein Feedback-Gespräch gebeten mit den Koordinatoren und habe das alles aufgelistet, was da nicht geklappt hat. Und man hat ja Kontakt zu anderen Eltern, denen das noch bevorsteht. Und ich habe gesagt, bitte, tut mir einen Gefallen, schreibt es auf, notiert es euch. Nur wenn ihr eine Rückmeldung gebt, auf Strecke, wenn klar wird, es zieht sich wie so ein roter Faden hier durch, nur dann passiert auch wirklich was.
Ja.
Du hast gesagt, man muss ruhig bleiben. Trotzdem könnte ich mir vorstellen, also, dass man innerlich explodiert. Aber du hast letztens auch so einen schönen Satz gesagt, Geduld können wir. Ja. Konntet ihr das schon vorher oder könnt ihr das jetzt? Und wie könnt ihr das?
Also ich konnte nicht immer Geduld. Ich konnte das, glaube ich, seitdem ich mich um meine Eltern gekümmert habe. Ne? Wir haben beide die Sterbebegleitung mit meinen Eltern gemacht. Und ab dem Moment wusste ich, ich kann Geduld, wenn es drauf ankommt.
Ja.
Ja.
Auch in Situationen, wo es viel zu tun hat, wo es heikel ist, wo es genau auch emotional belastend ist. Ja. Ich glaube, also in der Situation war es einfach wichtig, dass, was du gerade beschrieben hast, dass wir in Kontakt mit allen sind, die da mitarbeiten, dass wir alle zusammenarbeiten und dass man ja auch jeden einzelnen Mitarbeiter, Pfleger, Schwester, Arzt, dass man eine Ebene findet, dass man kommunizieren kann und ja, zusammen in Rosas Interesse da agiert.
Auf jeden Fall.
Das war wichtig.
Jetzt habt ihr euch abgewechselt. Wie habt ihr für euch ein bisschen zwischendurch abgeschaltet? Was waren so für die Momente, wo ihr wieder Kraft selber gewonnen habt für den nächsten Tag zum Beispiel? Gab es was besonders gut funktioniert hat?
Also zum einen eigentlich in der Situation selbst. Einfach bei Rosa zu sein und ja, und ich weiß nicht, ja, und wir hatten, wie gesagt, ein unheimliches Netzwerk an Nachbarn, Freunden, die uns unfassbar engmaschig versorgt haben. Also für uns wurde jeden Tag gekocht, zum Teil sogar doppelt gemoppelt. Und bei uns war es so, Ina hat die quasi vormittags oder die ersten genau, Frühschichten gefallen. Ich bin dann nachmittags gekommen und dann so lange geblieben, bis die letzte Bilanz nachts gemacht wurde. Das war eigentlich immer gegen Mitternacht angesetzt und dann habe ich gewartet, bis Rosa eingeschlafen ist. Das konnte auch schon bis halb drei gehen. Und immer wenn ich nach Hause kam, in der Nacht stand noch Essen auf dem Herd. Und was zur Folge hatte, dass ich eigentlich unfassbar schlecht geschlafen habe, weil ich mir immer noch den Bauch vollgeschlagen habe und dann in den Morgenstunden irgendwann eingeschlafen bin. Aber wie gesagt, also wir waren da unfassbar gut betreut.
Ja, das war echt total schön. Und manche Leute haben dann immer so gesagt, ja, wenn ich jetzt nur Daumen drücke, das bringt ja gar nichts und so. Und da habe ich gesagt, doch. Weil ich habe gesagt, unterschätzt das nicht. Jeder Einzelne, der hier für uns Daumen drückt, der drückt ja gar nicht alleine, sondern der reiht sich in diesen Kreis ein. Und diese Gemeinschaft, das ist diese Energie, die uns auch durch die Zeit getragen hat.
So ein Netz an positiver Energie, das da gestrickt wurde und uns, ja.
Ja, wir haben Nachrichten bekommen von Freunden aus Berlin, die dann gesagt haben, wir machen heute einen Kaffee trinken. Oder hier, wir machen so, ich nenne das jetzt mal Gebetskreis, also so Meditationskreis.
Seid ihr religiös?
Also ich bin religiös, aber ich mag tatsächlich die Institution nicht so gerne.
So würde ich. Habt ihr gebetet? Mehr gebetet als sonst?
Nee.
Nein, überhaupt nicht.
Wir haben die unmittelbare Verbindung nach oben sowieso. Ich wusste, dass sie die Hand über uns halten. Von allen Seiten. Ich musste nicht beten, weil die waren eh da.
Ja. Genau, wie gesagt, wir wurden uns getragen. Und das, was ich vorhin sagte am Anfang, dass ich wusste oder dass wir wussten, es wird gut. Also es verläuft alles so, wie es soll. Aber letztendlich, genau.
Hat Rosa in der Zeit der Chemo nochmal die Frage gestellt, Mama, ich habe dich ja schon mal gefragt, werde ich wieder gesund? Oder war das für sie einmal abgehakt und hat sie nie wieder die Frage gestellt?
Sie hat die Frage nicht mehr gestellt. Also ich habe noch mal eine Erinnerung gebracht, als sie mal echt schlappi war. Da habe ich gesagt, Rosa, denk dran, was ich dir gesagt habe. Das ist ein langer Weg.
Mhm.
Und da sind wir gerade drauf. Ich habe das noch mal in Erinnerung gebracht.
Wie hat sie sich verändert? Hat sie sich verändert durch die Behandlung, durch die Erkrankung? Was würdet ihr sagen?
Hat sie sich verändert?
Im Wesentlichen nicht, nein. Also sie hat natürlich die Erfahrung mitgenommen.
Mhm.
Also Erfahrung natürlich, die man jedem Menschen gerne ersparen würde. Aber jetzt war es so. Aber also grundsätzlich würde ich nicht sagen, dass sie jetzt ernsthafter geworden ist. Oder
nee, aber es ist natürlich, das muss man schon sagen, an sich ist so eine Erfahrung ein traumatisches Erlebnis. Ne? Mhm. Das muss man schon
das
sagen.
Das auf jeden Fall, ja.
Und ich würde mal sagen, Gott sei Dank sind wir da ziemlich naiv rangegangen, weil wir uns überhaupt gar keine Vorstellung vorgemacht haben. Und das war auch gut so.
Mhm.
Aber es macht natürlich was mit einem Kind.
Ja.
Ne?
Insbesondere, wie gesagt, diese Zeit auf der KMT, diese Isolationszeit. Du bist 6 Wochen in diesem Zimmer, alle kommen rein und du bist dem quasi eigentlich mehr oder weniger hilflos ausgeliefert.
Und aber ich habe ein paar Mal versucht, den Perspektivwechsel mit den Leuten vor Ort hinzukriegen und habe gesagt, ich habe keine Chemo gehabt. Ich weiß nicht, ob sie eine Chemo hatten. Ich glaube, wir können beide nicht mitreden.
Mhm.
Ja, und dann wird relativiert, ne? Und dann wird weitergearbeitet.
Mhm.
Was wir gemacht haben in der Zeit, war, also der Stefan hatte zum Beispiel während der KMT noch Geburtstag und wir haben einen Geburtstagstisch gedeckt. Die Rosa war unheimlich beschäftigt, für den Papa ein Geschenk in Auftrag zu geben und hat den Geburtstag von außen total, also so unheimlich dirigiert und vorbereitet. Das ging dann kräftemäßig schon wieder. Sie hat angefangen, bereits im Sommer ihren eigenen Geburtstag für den Oktober zu planen. Wir hatten dieses Zimmer, es hieß vorher, man muss sich das so vorstellen, da steht ein Bett in der Mitte, da ist eine Glasscheibe und ein langer Flur und dann könnte theoretisch Besuch von außen durch die Glasscheibe in dieses Zimmer gucken.
Mhm.
Ne? Und ansonsten guckt man frontal auf eine weiße Wand und es hieß, wir könnten auch ein paar Bilder mitbringen. Und
da habt ihr zugepflastert.
Ja.
Ja.
Ja. Wir haben dieses Zimmer zugepflastert. Ich habe angefangen und habe ausgedruckt und dann habe ich gemerkt, die sind viel zu klein. Man sieht gar nichts.
Mhm.
Also habe ich großformatige DIN-A4 Fotos gemacht.
Mhm.
Und da hängen wirklich alle Menschen. Alle. Und das war auf der einen Seite schön für die Rosa, dass das wirklich nach zu Hause ein Stück weit aussehen konnte. Auf der anderen Seite habe ich da aber auch Biografiearbeit gemacht mit den Menschen, die da reingekommen sind, weil ob die das wollten oder nicht, ich habe mir die geschnappt und habe gesagt, hier, guck mal, das sind Rosas Großeltern. Das ist die Momo von der Rosa, das ist der Opa, das ist die andere Oma, das ist die Tante, von der die Rosa immer spricht, das sind die Onkels, das ist die andere Tante, das sind die Cousinen.
Das sind die Hunde.
Das sind die Hunde, weil es gab auch viele hundeaffine Menschen da. Und das heißt, wir haben versucht, klar zu machen, hier liegt nicht nur ein Kind, hier liegt nicht nur ein Mensch, hier liegt jemand, der hat eine Historie, der hat eine Geschichte und wir zeigen euch das, damit euch klar ist, worum es hier geht.
Ja, du hast auch draußen dekoriert, du hast die Scheiben bemalt, dekoriert mit Dinosauriern und wir haben immer draußen Blumen hingestellt. Es gab 2 Fenster, durch die man nach draußen schauen konnte. Und
dann gibt es davor noch, Entschuldigung, wenn ich da einhake, es gibt vor diesem Gang, man kann auch noch mal ganz rausgucken, da stehen solche Betonstielen. Und irgendwann, ich glaube, du hast angefangen an unserem Hochzeitstag damit, stand Stefan da und hat unheimlich rumgewirbelt und wir gucken, Rosa und ich, man sieht das dann ja, ne? Und haben geguckt, was der da wohl macht. Und dann hat er erstmal Flaschen rausgeholt, dann hat er Wasser da reingekippt und dann hat er Blumen da drauf gestellt. Und das war unheimlich schön, weil auf einmal wurde es was ganz Persönliches, ne?
Ja.
Und ab dem Moment haben in den 6 Wochen da immer frische Blumen gestanden, auch draußen, sodass dann auch die Leute, die draußen vorbeigegangen sind, das konnte man nämlich auch sehen, die sind stehen geblieben und haben sich die Blumen angeguckt.
Mhm.
Das war total schön. Mhm. Und es war unheimlich tröstlich, ne?
Ja, weil ohne Blumen ist das alles nichts.
Genau. Ohne Fotos auch nicht, ohne Farbe und nichts, ne? Also eine weiße Wand angucken die ganze Zeit, Gott, haben die Gedanken viel Möglichkeit, in alle Richtungen zu wandern. Woher glaubt ihr, kommt eure Zuversicht? Seid ihr so positive Menschen? War die immer schon da? Oder du hast ja gesagt, als du das Gespräch mit deiner Tochter hattest, mit der wichtigen Frage, hast du in dich reingefühlt, weil du wolltest ihr ehrlich antworten und das war ein gutes Gefühl. Woher kommt eure Zuversicht? Kam eure Zuversicht?
Die ist einfach,
Ist einfach da. Ist kann ich benennen, dass da irgendwo eine... Also es ist keine bewusste Entscheidung. Ja, ich könnte da keine Quelle benennen. Es ist so. Es ist so, wie es ist.
Interessant fand ich ja auch, wir haben eine ganz nette Frau kennengelernt, die uns ein Stück weit begleitet, die auch in dem Kontext arbeitet, also die sich sehr, sehr gut auskennt. Und die hatte uns die Frage gestellt, wenn ihr einen Wunsch frei hättet, was würdet ihr uns wünschen? Was würdet ihr euch wünschen? Und dann haben wir unabhängig voneinander beide gesagt, nix.
Mhm.
Und mit der Antwort weiß ich nicht, ob sie so zwingend gerechnet hat.
Also ein Wunsch für uns,
quasi, ja,
ganz persönlich.
Ja,
also
ja.
Nicht quasi ein Wunsch im Sinne von, dass Rosa gesund wird, sondern einfach für uns persönlich, was würden wir uns wünschen?
Ja, und dann haben wir beide aber unabhängig so voneinander festgestellt, wir sitzen nämlich unheimlich viel in der Küche auf dem Fußboden, trinken Tee und dann quasseln wir miteinander. Ne?
Und auf dem Fußboden?
Ja, ja, damit der Hund auch gestreichelt werden kann.
Okay.
Der ist so klein. Naja, und dann sitzen wir da und unterhalten uns halt. Und dann haben wir beide festgestellt, wenn wir uns jetzt zum Beispiel gewünscht hätten, dass es diese Erfahrung nicht gibt, dann würde es aber bedeuten, dass wir in der aktuellen Situation unsere Situation so, wie sie jetzt ist, nicht annehmen können.
Mhm.
Und das würde wiederum bedeuten, dass wir dagegen arbeiten.
Mhm.
Und nichts ist anstrengender, wenn man seine Kraft und seine Zuversicht braucht, als dagegen zu arbeiten. Und deshalb waren wir so froh und so dankbar, dass wir uns das beide nicht gewünscht haben. Weil das hat uns gezeigt, dass wir es annehmen können, so wie es gerade ist.
Ja, wir wurden ja unheimlich oft gefragt, wie geht's uns? Und ist ja alles so schrecklich? Und aber ich habe es nie oder wir haben es nicht so gesehen. Also wie gesagt, es ist eine Situation, die man seinem Kind nicht wünscht, aber die Dinge sind so, wie sie sind.
Mhm.
Und wir gucken, dass wir speziell Rosa dann halt so umsorgt wie möglich durch die Zeit tragen. Oder eigentlich war es sogar dass Rosa uns da ein großes Stück mitgetragen hat.
Ja.
Wie hat euch die Zeit verändert? Hat sie euch verändert?
Nee. Habe ich letztens noch zu jemandem gesagt. Ich habe gesagt, weißt du, ganz ehrlich, wir wussten schon vorher, was wichtig ist im Leben.
Mhm.
Und das hier hat uns nur noch mal daran bestärkt und bestätigt. Und das haben wir auch, ich schreibe einmal im Jahr einen Weihnachtsbrief.
Mhm.
Und das habe ich als Tradition von meinem Vater übernommen, weil als sie das nicht mehr konnten, aber deren Freunde wissen sollten, wie es denen geht, habe ich im Namen meiner Eltern diesen Weihnachtsbrief geschrieben. Und ich habe damit halt nicht mehr aufgehört. Ne? Und dann fangen wir so in der zweiten Jahreshälfte, fangen wir dann immer schon mal so an zu überlegen, was schreibe ich denn dieses Jahr, was kommt denn da alles so rein? Und dann habe ich gesagt, ganz ehrlich, da kommt auf jeden Fall rein, dass es ein gutes Jahr für uns war.
Mhm.
Weil wir so unfassbar viel Anteilnahme und Liebe erfahren haben.
Mhm.
Wo wir gar nicht, die mussten wir vorher nie abfragen, die Bereitschaft dazu. Aber jetzt brauchten wir sie. Und wir haben sie bekommen in einem Moment, wo wir die Hilfe am dringendsten nötig hatten. Mhm. Und deshalb war es ein gutes Jahr.
Ja, definitiv. Also, was wir noch nicht erwähnt hatten, das Team Rosa, das ich geformt hatte. Also da also im Rahmen dieser DKMS-Aktion auch, die unsere Nachbarin-Freundin angestoßen hatte, haben sich unheimlich viele Menschen zusammengefunden, die da das Team Rosa gebildet haben, die sich nicht kannten, zum Teil auch wirklich nur über Medien miteinander kommuniziert haben, aber das war unheimlich schön, unheimlich berührend und auch unheimlich kraftspendend, das zu beobachten, wie das, was das, welche Dynamiken da auf einmal in Gang kommen.
Seht ihr die Zeit anders an oder das Miteinander anders an? Du hast ja gerade gesagt, eigentlich wussten wir schon vorher, was wichtig war. Also, oder beobachtet ihr das manchmal bei anderen Menschen, dass die falsch gepolt sind sozusagen oder falsche Prioritäten oder Prioritäten haben, die denen nicht so gut tun?
Ich würde es nicht als falsch oder richtig oder falsch definieren. Ich meine, jeder verfolgt den Weg, den er meint, verfolgen zu müssen. Also, ich würde eher sagen, ich oder wir würden es anders machen oder anders sehen. Und ja.
Jetzt hat Rosa die Knochenmarkspende bekommen. Mhm. Und wie verträgt sie sie?
Also medizinisch betrachtet ist alles bestens verlaufen.
Klopfe auf Holz.
Das fing ja an mit dem Spenderfinden. Also wir hatten, was ungewöhnlich ist wohl, wie uns kommuniziert wurde, wir hatten zwei Spender mit einer sehr guten Passung. Es gibt also verschiedenste Punkte, 10 bis 12 Punkte, die übereinstimmen sollten. Und das war bei den Spendern super. Die waren auch verfügbar, alles prima. Und auch jetzt bei aller bei einem Unwohlsein und was wir gerade geschildert haben, die ganze traumatisierende Thematik, ist das, also das, die Spende ist sehr schnell bei Rosa angewachsen, fing auch schnell an, dann neue Zellen zu produzieren. Also es war eigentlich so, dass die Ärzte ständig auf Komplikationen gewartet haben. Das ist alles bei Rosa nicht eingetroffen. Also keine
nichts abgestoßen oder der Körper.
Keine allergische Reaktion, keine Infekte.
Ich pflege immer zu sagen, Gott sei Dank. Es nicht lehrbuchmäßig nicht verlaufen.
Also okay, nach Lehrbuch hätte dann eigentlich diverse Infekte kommen sollen. Eine Schwester meinte dann lapidar, warten Sie ab, kommt noch. Danke. Es war alles nicht der Fall und auch im nach der KMT eigentlich die ganze Zeit, also Rosa hat sich da eigentlich bestens berappelt, sozusagen. Also wie gesagt, dieses Trauma ist geblieben. Das ist eigentlich schon der relevanteste Knackpunkt. Aber vom medizinischen Standpunkt her ist es bestens verlaufen.
Überlegt ihr da nochmal vielleicht Psychotherapie in Anspruch zu nehmen oder so, sondern oder einfach die Zeit wird es, der Abstand wird es heilen quasi?
Psychotherapie nicht.
Die Rosa, habe ich ja ganz zu Beginn unseres Gesprächs gesagt, die sorgt unheimlich gut für sich selbst. Ne? Und es gab so einen Punkt, darf ich das mit dem Traumfänger erzählen?
Bitte, ja.
So als Beispiel, wie sie für sich sorgt. Ne? Also sie sagte zum Beispiel dann irgendwann relativ am Anfang, Mama, ich brauche einen neuen Traumfänger. Weil meiner ist voller schlechter Träume. Und da habe ich gedacht, ja, super, ja, weg damit. Ich hätte natürlich sofort Frau der Tat in Müll geschmissen. Nee, also Müll wollte sie jetzt nicht, sondern sie wollte den erst ins Bücherregal legen. Da habe ich gesagt, Rosa, wenn das Ding voller schlechter Träume ist, möchte ich den nicht bei uns im Wohnzimmer hier im Bücherregal liegen haben. Und dann wollte sie ihn erst hier auf dem Balkon vergraben. So ich, ey, ganz ehrlich, immer noch zu nah. Und dann hat sie gesagt, ja, sie würde den gerne bei meinen Eltern, die leben beide nicht mehr, bei Momo und Opa ans Grab. Da würde sie den gerne vergraben. Und da habe ich gesagt, das finde ich eine super Idee. Ich meine, wen gibt es besser ne, der auf schlechte Träume aufpassen kann als die Großeltern. Und dann habe ich gesagt, das ist eine super Idee. Und wir sind ja zu dritt, also ich habe noch zwei ältere Brüder. Und die sind einfach super. Und der Erste hat dann sofort gesagt, ich besorge dir einen neuen Traumfänger. Und hat das mit seiner Tochter gemacht, weil von denen kam der Schlechte jetzt, ne? Und mein älterer Bruder, der wohnt in der Nähe des Grabs meiner Eltern, und dem habe ich gefragt, wir schicken dir das Ding, könntest du den dann bitte vergraben? Und dann sagt er, ja klar, mache ich. Und als ich dann gesagt habe, ja, die machen das beide, dann hat sie angefangen und hat eine wunderbare Kiste für diesen Traumfänger gebastelt. Unheimlich schön verziert. Und dann in die Kiste kam dann nicht nur der Traumfänger, sondern auf einmal kamen da auch Geschenke für meine Eltern mit rein. Ein Herz wurde geformt aus so einem kleinen Blumendraht. Die wurde beklebt, diese Kiste. Und im Prinzip hat sie dadurch so einen Akt der Liebe daraus gemacht, ja. Und obwohl da die schlechten Träume in der Kiste waren, war dann noch was viel Wichtigeres drin, nämlich die ganze Liebe von der Rosa für meine Eltern.
Mhm.
Und das haben wir dann weggeschickt. Und so findet sie immer Wege, mit, wenn der Zeitpunkt richtig ist, wenn er gekommen ist, mit Dingen umzugehen.
Das heißt, da vertraut ihr auch sehr auf eure Tochter. Die wird es machen, weil die spürt sich und die kann genau sagen, jetzt ist der Zeitpunkt da.
Ja, und weil sie es aber auch machen darf. Also wir unterstützen es ja auch, ne? Sie kommuniziert und wir reagieren.
Ja.
Und sie kommuniziert sehr gut. So, das heißt, im Moment ist es einfach so eine Zeit, ist ein bisschen entspannter für euch. Ihr müsst trotzdem natürlich noch aufpassen, dass keine Infektion ins Haus kommt. Habt ihr noch viel Krankenhausbesuche, Arztbesuche aktuell?
Ja, also einmal in der Woche muss Rosa zum Kontrolltermin, da wird Blut abgenommen. Blut,
also schafft sie das okay oder ist das so ein Tag, wo sie weiß...
Erzähl mal von der Tante, Stefan.
Die Tante?
Ja, mit allen Tricks. Also ihre Tante, die ist auch eine Frau der Tat. Und also nach jedem Krankenhausbesuch darf Rosa in den Spielzeugladen zu den Rührerbarken und darf sich was aussuchen. Also wir haben das limitiert. Wir haben gesagt, was eh schon viel ist.
Bis unter 500 Euro.
Ja, genau.
Genau. Und genau, Rosa, das sponsert ihre Tante.
Das heißt, jeder Tag, der erstmal blöd anfängt, endet aber gut und dann freut man sich darauf.
Ja, und sie freut sich ja schon vor der Hinfahrt. Genau. Dann sagt sie ja schon so, ich freue mich schon, nachher geht's zu den Rührerbauken. Und jetzt muss man dazu sagen, bei den Rührerbauken arbeiten ein Team von Frauen, die sind außen super. Und die kannten jetzt Rosa auch schon. Ich weiß gar nicht, wie es angefangen hat.
Die haben sie auch bei dieser DKMS-Aktion plakatiert und mitgefiebert und mitgeholfen. Und das wussten wir alles gar nicht. Also wir treffen immer wieder Menschen, mit denen wir ins Gespräch kommen. Und genau.
Und das einer der ersten Besuche bei den Rührerbauken, nachdem die Tante das ja so angeleiert hat, war nämlich, der war wirklich wunderbar. Da hatte dann die Dame an der Kasse, guckte dann die Rosa an und dann sagte sie, du bist die Rosa? Und dann kamen wir irgendwie so ins Gespräch und das war unheimlich nett. Und dann war ein Mann neben uns und mit dem haben wir schon irgendwie auch so rumgescherzt. Und dann haben wir gesagt, ja, weil die Rosa, die darf ja dann immer, wenn die heute wieder im Krankenhaus. Und dann sagte er, das haben meine Eltern auch mit mir gemacht. Und dann sagte er, immer wenn ich im Krankenhaus war und nach einer Therapie, dann gucke ich den so an, dann gucke ich die Rosa so an und sage so, Rosa, der hat das Gleiche gehabt wie du, hast du gerade zugehört? Und dann stellte sich das wirklich raus. Und es war mittlerweile ein erwachsener Mann, der hatte als Junge eine Chemotherapie bekommen. Und dann stand hinter diesem Mann noch eine Dame, die dann auch sagte, ich verfolge euch auch auf Instagram und ich wollte euch das auch nochmal sagen, ich freue mich so jedes Mal. Das heißt, dann hatten wir wieder so eine Gemeinschaft. Ne? Und das ist das, wovon ich rede, was einen trägt. Und es war ein unheimlich schönes Erlebnis.
Das glaube ich sofort. Und man merkt auch, dass ihr eine tolle Gemeinschaft habt, dass hier einfach irgendwie so an einem Dienstag 1000 Leute schellen, weil die schöne Sachen vorbeibringen. Also auf jeden Fall sehe ich einen Briefumschlag, da steht für Rosa drauf. Das heißt, das ist wirklich toll und ungewöhnlich und auch nicht selbstverständlich.
Absolut.
Aber wunderschön, dass es so ist.
Ja.
Was würdet ihr Was wünscht ihr euch jetzt erstmal konkret? Wie ist jetzt so die Prognose, so grob? Wie lange muss dieses Leben, so wie es ist, noch oder soll es noch weitergehen? Wann könnte man vielleicht über Normalität wie Schule oder wieder nachdenken, mehr Leute treffen?
Ja, also wie gesagt, es verlief vom medizinischen Standpunkt her aus sehr gut. Mhm. Und das war so im September, Anfang Oktober, glaube ich, wurde uns grob in Aussicht gestellt, dass, wenn die Werte weiterhin so steigen, dass Rosa dann so nach den Herbstferien irgendwann wieder in die Schule dürfte. Ist jetzt nicht ganz der Fall, weil es zwei Werte oder letztendlich, glaube ich, jetzt momentan nur noch ein Wert sollte noch ein gewisses, Level erreichen, dass Rosas Immunsystem wieder so weit auf der Höhe ist, dass sie halt genau wieder in die Schule dürfte. Mhm. Das wird aber wahrscheinlich dann so nach Weihnachten der Fall sein. Mhm.
Ja, also Freut sie sich darauf?
Ja, riesig. Also sie schart echt mit den Hufen, ist in Startposition. Das wäre echt wieder... Also nicht der Schule. aber einfach das ganze soziale Umfeld, die Kinder und ihre Freunde und dass sie ja Gas geben kann.
Ja. Also wir werden ja auch häufig gefragt, das finde ich ganz lustig. Am Anfang wusste ich keine Antwort auf diese Frage. Also wir werden unheimlich oft gefragt, wann ist denn wieder gut? Ne? Hm. Weil das wäre so schön, wenn man einfach sagen könnte, jetzt ist gut. Und mittlerweile finde ich, aber ich habe eine gute Antwort gefunden. Ich sage dann immer, ich denke, das soll die Rosa am Ende eines hoffentlich langen und zufriedenen und glücklichen Lebens selbst entscheiden. Hm.
Das wünschen sich ja Menschen generell in Krisen. Auch mit Corona wollen die Menschen wissen, wann ist denn jetzt wieder gut? Ne? Mhm. Wann kann man entspannen? Muss man sich keine Gedanken machen? Ich glaube, das ist so der Wunsch nach auch Entspannung einfach. Ne? Wann kann man das Thema abhaken?
Ja.
Aber da sagtet ihr ja schon vorher, dass ihr das angenommen habt, dass ihr nicht dagegen gekämpft habt, was aber auch natürlich natürliche Reaktionen sein könnten, Wut und Frage, warum und so. Mhm. Aber dann kreist man sich natürlich energetisch und gedanklich um ein Thema, was einen null weiterbringt in dem Moment. Genau. Trotzdem ist es menschlich und trotzdem ist es viel besser, es anzunehmen und dann das Beste draus zu machen. Deswegen sind bestimmt auch diese ganzen vielen guten Dinge passiert, weil ihr da, also ich glaube da schon auch sehr an die Kraft der Gedanken und der Energien und so, dass das eine das andere bedingt, denke ich. Und auch wie Rosa mit den Sachen umgeht, mit den Themen, dass sie dann noch was Schönes macht eigentlich, um den blöden Traumfänger wegzuschieben. Also dass sie so ein bisschen wie der Künstler Banksy, der eine fiese Mauer im Nahen Osten mit einem Mädchen besprayt und dann darauf aufmerksam macht, aber auch die Leute sagen, Mann, mach unsere scheiß Mauer nicht schön, weil das machst du ja damit ja auch irgendwie. Ne? Also das irgendwie so umpolen könnt ihr anscheinend und eure Tochter auch. Ja. Und das ist, glaube ich, etwas, was nicht jedem gegeben ist, was aber sehr, sehr hilft bei allem, was euch passiert ist in diesem Jahr und diese Behandlungen, die unangenehm sind und schlapp machen und Ängste zwischendurch und warten und sich aufregen, dass das Krankenhauspersonal es nicht den Job nicht gut machen kann, weil die Umstände so sind. Das sind ja so viele Sachen, die einen aus der Balance bringen können.
Ja, schon. Aber also ich weiß, einmal hat mich Rosa gefragt, warum bin ich denn krank geworden? Also die Frage nach dem Warum kam. Und dann habe ich nur gesagt, Rosa, es gibt keinen Grund, außer dass das offensichtlich zu unserem Lebensweg dazugehört. Und den gehen wir jetzt.
Zusammen.
Ja.
Ein besseres Schlusswort gibt es nicht. Vielen Dank, ihr beiden, für eure sehr kraftgebende Schilderung eurer Geschichte. Ich glaube, dass ihr sehr vielen Menschen da Kraft geben könnt, die das vielleicht im Moment nicht spüren oder anders damit umgehen, wenn sie ähnliche Situationen haben, aber vielleicht einfach daraus etwas nehmen können und sich ein bisschen, ein kleines Stückchen positive Energie und ein paar schöne Sachen, Beispiele, wie es werden kann, mitnehmen können. Wirklich, also ich bin sehr, ich habe mir so gedacht, also manchmal, ich kann mir kein Gespräch vorstellen, aber ich habe mir nicht gedacht, dass das Gespräch so wird, wie es jetzt ist. Also Hut ab vor eurer inneren Einstellung. Du sagtest zwar, ihr seid nicht so religiös, aber ich glaube schon, etwas ist da. Also wenn man es auch nicht religiös oder so ist, aber ihr seid euch bewusst, dass es mehr gibt als Taten und Reaktionen, Aktionen, sondern dass es schon gute Gedanken und gute Energien gibt. Und wenn man die einlädt, dann bleiben die auch oder ziehen noch andere an. Deswegen wurden wir auch so oft gestört. Heute kommen ja diese Leute mit den, mit den Briefen und Geschenken für Rose.
Na, ja, vielen Dank. Also, danke, dass du uns das Forum gegeben hast. Danke. Und wir fühlen uns tatsächlich gesegnet.
Das strahlt ihr aus. Das ist, ich spüre das auf die Distanz. Ich spüre das, ich sehe das. Es ist 100%-prozentig so, wie du das sagst.
Danke.
Ja. Vielen Dank euch. Vielen Dank wirklich für das Gespräch. Ich wünsche euch eine tolle Weihnachtszeit und ich wünsche euch, dass eure Tochter ganz, ganz schnell wieder in die Schule kommt und dann guckt, wie die Klassenkameraden sind und der Lehrer und der Stoff und so und sich dann wieder über Blödsinn ärgern kann. Aber vor allem, dass dann wieder das Leben weitergeht. Und der letzte Frage noch, der Urlaub, den ihr verschoben habt, wo sollte der hingehen eigentlich? Ferien damals?
Wir wollten nach Winterswijk, wir haben ja ein Wohnmobil und den durften wir tatsächlich schon machen, weil wir ja mit dem Wohnmobil
auf Abstand gehen
können. Und das würde ich gerne noch schnell erzählen. Mhm. Und zwar haben wir begonnen, in unserem WhatsApp-Status immer zu schreiben, was wir für Pläne haben, wenn wir einen Spender gefunden haben. Am Anfang hieß es ja immer, wir haben einen Plan, Spender zu finden. Und dann haben wir angefangen, unsere Pläne zu posten. Und auf einmal fingen Freunde an, ihre Pläne mit uns zu posten. Mhm. Und da kamen wunderbare Sachen bei raus. Und unter anderem halt auch ein gemeinsamer Womo-Urlaub in Holland. Mhm. Den können wir jetzt schon machen.
Ja. Mega. Mhm. Vielen Dank. Einen schönen restlichen Tag mit vielen weiteren Klingeleien und Geschenken, die kommen werden. Ich bin mir sicher, das ist eine wirklich krasse Gemeinschaft hier. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ich hoffe, ihr könnt viel für euch nochmal rausholen, wenn ihr nochmal in Ruhe hört und viel Kraft gewinnen. Ich fand es wirklich sehr beeindruckend. Ich habe hier zwei tolle, starke Menschen und ein tolles Mädchen gesehen, die sehr, sehr stark sind. Vielleicht, wo viele schon längst nicht so stark gewesen wären. Danke fürs Zuhören. Folgt mir gern auf mamalapap.podcast bei Instagram. Da gibt es Informationen nochmal für die nächsten Themen und extra Infos, die man so nicht in den Podcast packen kann. Und bitte niemals vergessen, ihr Mamas und Papas, ihr seid die wahren Superheldinnen. Bis bald.
Das war Mamala Papp, der Podcast von und mit Nicole Nötzel.